Ja, es gibt ein Mikrofon, das man rumgeben kann. Also, weil wir auf Sendung sind, wäre es gut, wenn ihr ins Mikrofon reden werdet, falls ihr Fragen habt oder Bemerkungen oder so in irgendeine Richtung da noch neugierig seid.
Vielleicht aktuell mit dem Europäischen World Economic Forum in Salzburg. Ich weiß nicht, ob du selber auch Kenntnisse hast. Steht da die Osteuropa-Erweiterung in diesem Kontext auch auf dem Tapet?
Also im Programm des WEF, ich kann da nur als mehr oder weniger informierter reden drüber, weil ich nicht in Salzburg war und auch nicht Kontakt habe zu jemandem, der oder die drin sitzt. Ja? Also ich habe keine Insider-Informationen, aber ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, was dieses Jahr die Schwerpunkte sind. Und es ist ganz klar die EU-Erweiterung und NATO-Erweiterung. Und das wird immer zusammen erwähnt. Also es ist klar, es gibt eine, oder es wird eine euroatlantische Zukunft angestrebt. Und da wird Russland ziemlich stark auch mit eingegliedert. Also das heißt nicht, dass Russland jetzt plötzlich EU-Beitrittskandidatin wird, bei der NATO vielleicht noch eher, aber wohl doch noch nicht so, so nah auf dem Fahrplan. Was aber klar ist, was vielleicht einigermaßen neu ist, ist, dass Russland sehr stark mit einbezogen wird in Diskussionen. Ich habe ja, also das wisst ihr ja auch alle, das WEF ist ja so eines der informelleren Foren. Das erlaubt auch einiges und ist somit anderen Foren, anderen Treffen, Ministertreffen oder so immer ein bisschen was voraus, weil es sich auch leisten kann, so ein bisschen zu fantasieren oder so breiter zu diskutieren, verschiedenere Leute einzuladen, mal was auszuprobieren. Und es sind entsprechend auch ganz wichtige politische Initiativen aus dem WEF rausgekommen, ob das jetzt die WTO ist. Ich meine jetzt nicht das WEF in Salzburg bei der WTO, ja, Davos. Die WTO, diese Idee, das GATT, dem GATT ein Dach zu geben, dem GATT eine kontinuierliche Plattform zu geben und nicht nur dem GATT, sondern nach dem GATT und anderen Verträgen. Das ist eine Idee, die aus dieser lockeren, coolen Atmosphäre von Davos, also dieser Geist von Davos, gewachsen ist. Und so ähnlich ist das auch mit Salzburg. Da kann Russland viel enger mit einbezogen werden als bei einem Treffen von Beitrittskandidaten für die EU. Da ist Russland schon mal raus, weil es hier um konkrete Politik geht, um konkrete Projekte. Beim WEF ist alles nicht ganz so konkret, es ist viel mehr möglich. Und wenn wir uns anschauen, was es da für Sessions gibt, also es gibt verschiedene Arten von Sessions, Interactive Sessions, das sind dann die mit Publikum wohl oder wo die Medien vielleicht noch Zugang haben dazu, Plenary Sessions, Working Sessions und dann ganz interessant die Working Meals. Das sind dann die Abendessen, die Arbeitsabendessen oder Mittagessen. Und da werden die Möglichkeiten für die Zukunft für ganz verschiedene Länder angeschaut. Also das eine ist Prospects for Poland, also Zukunftsperspektiven für Polen. Dann Prospects for Ukraine, also für die Ukraine dasselbe. Germany on the eve of elections, also Deutschland vor den Wahlen, das so ausschert aus diesem Osteuropa konkret, aber es darf auch nicht vergessen werden, dass Deutschland das Land ist, was ein Interesse hat an der Osterweiterung mit Österreich zusammen. Also wenn es nach Frankreich ging, dann könnte man die vergessen, das ist für die nicht so wichtig. Investing in Serbia, also investieren in Serbien. European Integration, also ein bisschen breiter formuliert, europäische Integration. Russia, Russland und Southeastern Europe, Südosteuropa. Das sind die Themen dieser Working Meals. Und ja, ist zu vermuten, dass bei den Sessions, die nicht so konkret formuliert werden auf Osteuropa, dass da Osteuropa doch ziemlich wichtig ist. Also wenn ich zum Beispiel sehe, European Energy Markets, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Energiemärkte in Osteuropa nicht wichtiger sind als die westeuropäischen. Weil in dieser Diskussion des WEF, die vorausschaut, die da ziemlich breit sich mal Gedanken machen kann, sich das leisten kann im Gegensatz zu konkreten politischen Treffen von Politikern, von Diplomaten. Weil die westeuropäischen Märkte, die sind eingebaut, eingegliedert in viel länger gewachsene, viel ältere Mechanismen, wirtschaftliche Mechanismen, politische Mechanismen. Das muss nicht mehr so genau besprochen werden oder innovativ besprochen werden. Vielleicht schon, vielleicht finden die da was Fantastisches, wie sie die ganze Energieversorgung zerschlagen können und dann nochmal irgendwie einen Profit draus schlagen, oder? Aber sicher gibt es mehr zu holen in Osteuropa. Also sehr viele der Titel der Sessions, an diesem WEF, European Economic Forum, sind konkret auf Osteuropa und auf die EU-Erweiterung, NATO-Erweiterung gemünzt, und die meisten anderen, da vermute ich auch einen Schwerpunkt auf Osteuropa.
Wenn ich noch etwas nachhaken darf, es geht ja auch um die Ressourcen im Osten, solange der Osten noch nicht der EU eingegliedert ist, haben die westlichen Unternehmungen natürlich auch immer noch die Ausbeutung dieser Länder mit billigen Ressourcen. In Europa gibt es natürlich Kontexte von Umwelt-, Sozialauflagen, die eingehalten werden muss. In den östlichen Ländern ist das natürlich noch nicht so, oder? Und von dem her, die Ausbeutung dieser Ressourcen, bis sie dann auch in einen ähnlichen Kontext mal eingeführt werden. Also dieser Übergang sehe ich noch ziemlich schwarz für die östlichen Länder.
Also die Sache der EU-Osterweiterung ist ja eine ziemlich komplexe, weil also zumindest aus meiner Sicht, der Sicht von Leuten, die ziemlich kritisch sind gegenüber der EU. Aber wenn ich dann in Bulgarien bin, dann versuche ich mir vorzustellen, was gibt es für eine Alternative dazu, zu versuchen. Also ich kann da nicht sofort 10 Ideen auflisten, wie man sich entwickeln könnte in eine Richtung, die nicht zu einem... Die nicht in der Bestrebung liegt, der EU beizutreten. Weil du hast das schon erwähnt, die Gesetzgebung, die jetzige Gesetzgebung in Bulgarien ist katastrophal in verschiedener Hinsicht. Also einerseits sind manche Sachen noch nicht geregelt, die eigentlich schon geregelt werden müssten, weil da schon Einflüsse von außen gekommen sind. Also dieser schnelle Prozess, der bedeutet auch für die Gesetzgebung, dass manche Sachen halt nicht... das sind noch riesige Freiräume für eine ganze Generation von Gaunern. Ja? Und es ist zum Beispiel praktisch unmöglich zu klagen in Bulgarien. Also die Chancen sind praktisch null, dass man mit irgendwas durchkommt. Nicht nur die Gesetzgebung selber, sondern auch die Gerichte sind so angelegt, dass es praktisch aussichtslos ist, jemanden bis zu einer Verurteilung zu kriegen. Wir wurden da zum Beispiel übers Ohr gehauen von irgendwelchen Bauleuten, weil wir eine Renovation machen wollten, und die haben uns eigentlich nur die Wohnung kaputt gemacht und sind dann mit einem Vorschuss abgezischt. Also es lässt sich überhaupt nichts machen. Ja? das ist so das eine, dass dann eine bestimmte Hoffnung da ist, dass manche Riesenschweinereien, die möglich sind, weil, ich meine, das kann man auch von verschiedenen Seiten her sehen, weil keine Gesetzgebung da ist, die einen davor schützen würde, weil es keine organisierte Solidarität gibt, die irgendwie den Leuten auf die Fresse hauen würde, die andere Leute ausnutzen. Also es gibt einfach keine Mechanismen, die einen schützen würden vor Willkür von mafiösen Strukturen, irgendwelchen Lokalwichtigtouren, die sich leisten können, andere am helllichten Tag zum Beispiel auszurauben oder so. Und man weiß genau, was es ist, aber das tut nichts zur Sache. Also es gibt bestimmte Hoffnungen, die verbunden sind, damit in die EU einzutreten. Andererseits, also ich habe eigentlich lange Zeit vermutet, oder beziehungsweise die Argumentation hält immer noch hin, die EU wird immer wieder erzählen, dass der Beitritt bevorsteht, und zwar nahe bevorsteht, wird aber eigentlich das nie wirklich ernst meinen. Auf ökonomischer Ebene auf jeden Fall und als politischer Druck auf die aus politischer und ökonomischer Druck auf Bulgarien zum Beispiel, ist das eine sehr effektive Strategie. Also die hat total gut funktioniert. Es wird immer vorgeschwärmt, dass irgendwann dann die Leute Teil sind von dieser wunderbaren EU und so. Und dass die wunderbar ist, das sieht man ja täglich. Also es ist irgendwie schwierig zu sagen, sie ist nicht wunderbar, wenn du Dutzende Leute siehst auf der Straße, die da im Abfall wühlen. Ja? Also es ist dann wirklich nicht ganz einfach, die politisch korrekte Kritik einer EU anzuführen, wenn du in der konkreten Situation bist. Und dann, aber die EU hat das benutzt. Es wurden immer wieder Daten angesetzt, dann und dann, 2003 Beitritt von Polen, 2005 Beitritt von Bulgarien und so weiter. Und das wird so medial ausgebreitet, wenn mal der britische Premier Tony Blair in Sofia ist, dann hält er eine Rede und dann sind die Medien am nächsten Tag voll davon, dass der gesagt hat, Bulgarien wäre auf gutem Weg und wird wahrscheinlich 2006 in die EU beitreten können und schon 2004 in die NATO. Und das ist eine der Strategien, die den Aufbau eines wirklichen Widerstands auch zerstört hat oder verunmöglicht hat. Das eine ist auch der Mangel an Solidarität, aber die Solidarität wurde wirklich aktiv zerstört. Also das geht vom Wegnehmen vom Markt, von Grundnahrungsmitteln. Also du hast dann plötzlich irgendwie monatelang, also du findest schon irgendwie irgendwo, aber es ist ein Kampf, Mehl, Eier, Milch, Brot, findest du einfach nicht. Die Läden sind leer. Nicht, weil nichts da wäre. Es ist schon da. Oder also das Mehl, das lagert irgendwo der Staat, die Partei damals noch, beziehungsweise die neue Partei, die am Anfang noch an der Regierung war, dann, die hat einfach bestimmt, im Moment wird das nicht rausgegeben. So wurde wirklich so zermürbt und die Solidarität untergraben. Das ist einer der Faktoren, der dazu geführt hat, dass eigentlich so ein konkreter Widerstand, ein organisierter Widerstand praktisch nicht denkbar ist. Und der andere ist eben diese Hoffnung, dieser Hoffnungsschimmer EU und die NATO als zwischengeschaltetes Glied, weil davon gesprochen wird, wenn wir erstmal in der NATO sind, dann ist das sind wir schon mit einem Fuß in der EU. Und dann gibt es immer wieder mal auch Zückerchen. Also beispielsweise wurde nach jahrelanger Erniedrigung, wenn du anstehst vor der Botschaft, um in ein Schengen-Land zu reisen, wurde vor etwa zwei Jahren wurde das Schengen-Visa-Regime abgeschafft. Das heißt, aus Bulgarien kann man jetzt ohne Visum bis zu 3 Monaten sich in der EU aufhalten, muss da keine Erniedrigungen außer an der Grenze selber über sich gehen lassen. Und das ist schon ziemlich befreiend als Gefühl und auch konkret wichtig für viele Leute. Und also es gibt so Zückerchen, aber so richtig vorwärts geht eigentlich nur die Entwicklung im schlechtesten Sinn, also die Entwicklung der Entwicklungspolitik, nämlich dass der Umbau der Wirtschaft zugunsten von internationalen Unternehmen, die Privatisierung zugunsten von internationalen Unternehmen und von lokalen Eliten. Es wurden verschiedenste Fabriken in den Ruin getrieben zuerst, um dann für ein Butterbrot ergattert zu werden von irgendwie dem Cousin von dem politischen Verantwortlichen für die Privatisierung oder halt dessen Schwäger. Und ich vermute, dass es irgendwann entweder wegen einem politischen Druck, weil diese Zückerchen, die hat es nicht einfach so gegeben, die hat es gegeben, weil die hat es ziemlich strategisch dann gegeben, wenn die Leute wirklich wütend waren. Wenn trotz des Mangels, also trotz der total zerstörten Solidarität, das Gefühl da war, doch, da regt sich was, da kommt Widerstand auf. Also Lehrer und Lehrerinnen haben mal begonnen zu streiken und das war ziemlich lang, also über eine Woche. Das ist für Bulgarien extrem lang für einen Streik. Und ziemlich breit, also ziemlich viele Leute waren da dabei. Sofia nicht, bis auf so ein paar Veranstaltungen, aber in ganzen Teilen des Landes gab es Streiks. Das war was ziemlich Neues. Und dann gab es Zückerchen und es war wieder weg. Also irgendwie diese Strategie ist ziemlich gut aufgegangen mit diesem Hoffnungsschimmer EU und andere kleinere Hoffnungsschimmer, kleine Verbesserungen hier und da. Und es ist wirklich eins der zermürbendsten Dinge zu sehen, wie schlecht es den Leuten geht und wie wenig Perspektiven sie haben. Und zu sehen, dass gleichzeitig keine Solidarität aufkommt oder aufkommen kann, um sich da was zu erkämpfen. Wenn einem schon alles weggenommen wurde.
Also, du vergleichst, ich denke, dass Bulgarien ist in dem Fall einfach ein ganz anderes Land als zum Beispiel jetzt die aktuellen EU-Anwärterinnen wie Tschechien, Polen und Ungarn, weil dort hat sich ja doch, also umso näher die EU kommt, auch Widerstand gebildet. Also die polnischen Bäuerinnen und Bauern, die wissen, die haben viel zu befürchten, wenn sie in die EU kommen, an der Grenze zu der Ukraine, dort wird das ganze Geschäft zusammenbrechen, die Kaufleute oder auch irgendwie Tourismusleute und solche Leute, die haben Angst vor eigentlich der EU und den neuen Schengener Grenzen. Und du denkst einfach, weil Bulgarien bisher die EU nur als irgendwie Heilversprechen kennt, ist das halt auch so schwierig, überhaupt irgendeinen Widerstand, weil bis jetzt ist gar keine Gefahr konkret von der EU. Bis jetzt verspricht die EU eigentlich nur Wohlstand und irgendwie gutes Leben. So wie in Rumänien oder, ich weiß nicht, in Serbien oder ja, Kroatien vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht so genau.
Also ist klar, dass der Unterschied riesig ist, nicht nur ökonomisch, das wird meistens in den Vordergrund gestellt, zwischen Polen und Bulgarien zum Beispiel. Aber ich habe schon einen Unterschied erwähnt, in Polen war es nicht die Regierung, die entschieden hat, wir machen den Wechsel, sondern da waren 20 Jahre Kämpfe, Straßenkämpfe, Streiks, auf den verschiedensten Ebenen haben die Leute sich gewehrt. Und also das hat dort Tradition. diese Tradition konnte dort nicht zerstört werden. In Bulgarien ist sie eben schon von den Kommunisten zerstört worden. Und ziemlich effektiv, 40, 50 Jahre lang wurde jede Art von Solidarität untermauert und so, ja, es war untergraben, meine ich. Das kann ich nicht so leicht in 5 Minuten erklären. Aber es ist verbunden mit riesigen Erniedrigungsprozessen. Also die Tatsache, dass man nicht reisen kann, man hat keinen Pass. Einen Pass kriegt man, wenn man eine Bewilligung hat, einen Pass zu kriegen, und dann kriegt man auch ein Ausreisevisum in diesem Pass, und sonst hat man keinen Pass. Zur Zeit des Sozialismus. Und also das ist zum Beispiel von Georgi Markov sehr schön beschrieben worden. Also der hat Reportagen geschrieben über Bulgarien im Londoner Exil. Das ist der bulgarische Schriftsteller, und also Theaterautor und Journalist, der bei BBC gearbeitet hat in der bulgarischen Redaktion, der viel auch für Deutsche Welle, für Radio Free Europe und was war der andere Sender? Ja, und auch für BBC selber Reportagen geschrieben hat, und es gibt dann eine sehr schöne Reportage über diesen Menschen, diesen Mann, 50 Jahre alt in Sofia, der sich plötzlich in den Kopf setzt, er möchte raus. Nur mal zum Schauen, nicht zum Auswandern. Einfach, ja, er möchte seinen Bruder in Belgrad besuchen gehen. Der Bruder aus Belgrad, der kommt ab und zu mal zu Besuch. Und bisher war das eigentlich klar, dass der einfach ab und zu mal zu Besuch kommt, aber es ist nicht ganz, ja, man selber geht dann nicht, also er und seine Frau, die gehen dann nicht nach Belgrad. Belgrad ist 5 Stunden weg, ja, mit dem Auto oder mit dem Zug. Und er beginnt sich zu bemühen, einen Pass zu kriegen. Und er kriegt ihn nicht und er geht fast zugrunde daran. Und also es ist wirklich, es waren 50 Jahre auf den verschiedensten Ebenen, ob das jetzt die Bevormundung in der Medizin ist, die ich erwähnt habe, ob das dieser Pass ist, der so ein Traum ist, aber nie erreichbar, oder ob das der öffentliche Verkehr ist, der nach Dokumenten, die kürzlich ausgegraben wurden aus irgendwelchen Archiven, mit Hilfe von Moskauer Experten so geplant wurden, dass sie möglichst behindern im Alltag. Also dass es möglichst schwierig ist, von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Es gibt Dokumente, die das beschreiben, wie man eine Strategie, wie man einen öffentlichen Verkehr in Sofia aufbauen kann, der möglichst ineffizient ist. Also es war eine offizielle Politik, eine klar umrissene und beschriebene Politik, die Leute zu zermürben im Alltag.
I have 2 questions. The first is the various economic benefits that EU membership might bring to Bulgaria, such as further investment for Bulgarian industries, but also if the situation sucks in Bulgaria, the possibility to go and work elsewhere in the EU, someplace where things are better. How could these advantages be made up for if Bulgaria did not enter into the European Union? How could Bulgaria develop on its own without having to enter?
Ja, kurze Übersetzung. Falls Bulgarien nicht in die EU eintreten könnte, wie könnten die dadurch verloren gegangenen Vorteile, ob das nun zusätzliche Investitionen sind in der bulgarischen Wirtschaft oder ob das die Möglichkeit ist, zumindest wenn alles schief läuft in Bulgarien, zumindest im Ausland, also zumindest ausreisen zu können, um anderswo Arbeit und Leben zu suchen. Wie könnte das wettgemacht werden? Also gibt es eine Möglichkeit für Bulgarien, was Eigenes auf die Beine zu stellen? I don't know how much you understood of or was translated to you of what I've been saying, but one of the things which I think makes it very difficult to find a way of its own for Bulgaria is the total lack of solidarity. And this solidarity was concretely and willfully destroyed over the 50 years of communist rule, as well as through other means over the past 13 years, yeah, since 89. So I think if you want to develop something outside and against the will, the wishes of such a strong power and close power as the European Union, I mean, where will you sell your goods if not to the EU? Yeah, Russia doesn't buy them anymore. Maybe Turkey. But I mean, it's very difficult due to the geographical proximity and to the strength, to the political strength of this monster, EU. It's very difficult to find something of your own, to build up something of your own, if you don't have a solid amount of solidarity behind you. I mean, I could probably imagine ways, but they're all linked to a common will, to people sitting together and discussing what do we want, how do we want it. I can imagine it only in a process, in a social process, which may or may not have a chance because of this big neighbor, because you might not be able to feed the population at all, even though you try, without the exchange with the EU.
Do you think that EU membership would help things get better in Bulgaria?
It's sad to say, but I think yes. But I mean, I don't want to overdo that. Of course, first of all, none of the countries, not only Bulgaria, but also also Poland, which is possibly, it's one of the more ready countries, perhaps, for entering. But none of the countries will be able to enter with its full strength. In Poland, for instance, there have been great efforts made over the past few years to destroy the agriculture. And I mean, that's why the peasants and whoever are fighting or in the streets are saying no. It's because they see that on the way into the EU, they are getting lost. And it's I seem to remember, but I couldn't quote it really, a document where it said that it was an EU document saying that Poland cannot enter if it doesn't, oh no, it was International Monetary Fund, but I mean, you know, it's always a spokes organization for US, EU, or whatever. And the IMF, the International Monetary Fund, doesn't just do politics on its own. There are members of the IMF which have interests, and the IMF is one of the instruments to get there. So I think it was an IMF program, IMF rule to the Polish government that they have to destroy so and so many percents, I think 60% of their agriculture, if they want to enter the EU. Mm. It must have been an EU document, though. I mean, there's both. Yeah, I mean, there's pressure from the IMF on the one hand, which is in part on behalf of the EU, and there's the EU documents, like progress reports. Poland has progressed. It has halved the production of its agriculture, for instance. So there's a lot of disadvantages in trying to get into the EU, and that's what I was trying to explain with the sugar and the stick, the carrot and the stick. Yeah, basically, the EU for many years has been used as this horizon, this bright horizon, this possibility perhaps in the future to live better. And this has served to legitimize or to make people accept certain changes within their countries which they would otherwise probably never have accepted.